ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es fand Städt. Und damit herzlich willkommen zu Folge 31 von Distanz und Gloria. Es ist Freitag, 18 Uhr, 12. Städt habe ich gerade noch abgepasst, bevor sein Nickerchen Städt fand. Er sieht auch ein bisschen verschlummert aus, wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf. Schön, dich zu sehen. Wie geht's doch?
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, herrlich. Es ist viel zu tun im Moment. Das ist gut, weil dann denkt man nicht über andere Dinge nach. Und man singt viel und man fährt viel, man sieht viel von der Welt. Im Moment ist es sehr schön. Und nach diesen zwei jetzt doch sehr intensiven Wochen, die jetzt noch auf uns zukommen, ist dann Urlaub.
Urlaub.
Na klar.
Okay, ist das ein sogenanntes Laub mit Ohren?
Ne, ein Ohrenlaub.
Urlaub, okay.
Wenn man die Folge gleich so nennt, das finde ich eigentlich ziemlich gut.
Urlaub, das ist gut.
Urlaub, da kann sich auch jeder drunter vorstellen, was er will.
Das ist richtig. Nee, das kann ein Ohrwurm sein, das kann
ja, alles Mögliche.
Sonst was sein. Da fallen mir viele Sachen ein. Das wäre mal wieder was für. Man kann uns ja mal schreiben.
Ja.
Was denkt ihr über Urlaub? Was könnte das sein?
Erste mit Assoziation, was ist Urlaub? Steht, bei mir herrscht Krieg.
Nein, das ist nicht gut. Das wollen wir nicht
doch,
haben.
Doch, bei mir zu Hause herrscht Krieg.
Das ist schlecht.
Die Fruchtfliegen haben sich entwickelt. Es sind jetzt richtige Fliegen und jetzt sind es so viele, dass ich wirklich hier die Krise kriege.
Und hast du schon Maden?
Nee, also ich kenne noch keine persönlich.
Gut.
Aber ich habe dann gestern hier so am Rad gedreht, dass ich alle meine Fenster aufgerissen habe und dann mit einem Geschirrtuch wedelnd hier durch die Bude gerannt bin und die Viecher rausgewedelt habe, weil die mögen ja Wind nicht so. Und habe versucht, so zumindest die Grundanzahl zu minimieren, habe das auch ausdauernd anderthalb Stunden lang gemacht und das dann auch geschafft ist, zu einer erträglichen Anzahl runterzuschrauben. Das bringt halt nichts, wenn über Nacht dann, also die tun dann halt, was Fliegen so tun. Und jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Sie vermehren sich wie die Fliegen. Also habe ich dann recherchiert, was kann man tun und bin auf einen Hinweis gestoßen, der da lautete, man soll Essig in Schälchen packen und hinstellen und um noch extremere Maßnahmen zu ergreifen, Essig aufkochen. Bedeutet, ich habe mir Essig besorgt und was soll ich sagen, Städt, jetzt habe ich zwei Probleme. Ich habe Fliegen und in meiner Wohnung ätzt es dir die Atemwege weg, wenn du atmest.
Aber welchen Essig haben sie denn genommen? Das ist doch, was der Hörer wissen will.
Einen sauren, offensichtlich.
Aber jetzt, sauren, meine Fresse.
Jetzt mockt's in meiner Bude wie sonst was nach Essig und die Fliegen interessiert's einen Scheiß. Jetzt habe ich dann glücklicherweise von meinen Eltern doch noch, die hatten noch was übrig, so diese Fliegenbänder. Und jetzt hoffe ich, dass ich es damit in den Griff kriege. Aber hier
war gestern
Ausnahmezustand. Ja, ich passe mit meinen Haaren auf. Kann dir nicht passieren. Du bist ein bisschen kürzer unterwegs neuerdings wieder.
Genau, naja, ich immer so. Also ich bin ja so im 2-3-Monats-Rhythmus mal am Schurtisch.
Ja.
Da wären mir die Haare geschoren. Sie werden nicht versponnen. Das findet nicht statt.
Sehr gut. Mensch, halb Deutschland steht unter Wasser und in Leipzig strahlt die Sonne. Ich finde das krass, also was da so abgeht. Und in dem Zusammenhang auch die plötzliche 180-Grad-Wende diverser Politiker, was die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Klimawandels angeht. Wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man fast drüber lachen. Aber sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es dann an die Wahlurnen geht.
Das ist... Okay, ich halte mich zurück. Ich finde es ist abartig, mit solchen Katastrophen Wahlkampf zu machen. Wenn es um Klima, wenn es ein Klimaschutz wichtig ist, dann ist es einem wichtig und zwar schon die ganze Zeit. Und wenn einem jetzt Klimaschutz wichtig ist, wegen so einer Katastrophe, wenn man sich in Gummistiefeln da irgendwo hinstellt, um Wahlkampf zu machen, dann ist es das Letzte. Das ist richtig widerwärtig, mit so einer Katastrophe Wahlkampf zu machen. Das ist das, was ich denke. Anderer Punkt ist, wenn es solche Sachen geben muss, damit Leute es begreifen, dann ist das zumindest mal ein Punkt, dass es die Menschen begreifen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob manche damit nur Wahlkampf machen oder es wirklich begriffen haben.
Das ist genau der Punkt. Und deswegen, ja, was mich halt sowieso nervt, das ist aber ein grundsätzliches Problem, ist dieser Opportunismus in ganz vielen Ebenen, auf ganz vielen Ebenen im Leben grundsätzlich. Das ist jetzt nicht nur auf Politik bezogen, aber da fällt es natürlich besonders auf. Alles, was mir gerade in Kram und in Wahlkampf passt, wird da dankbar mitgenommen. Jeder Fehler von anderen wird ausgeschlachtet, bis man es nicht mehr hören kann. Es wird immer schön von der eigenen Türe weggeschoben, von der eigenen Haustüre. Das ist eigentlich genau kontraintuitiv zu dem, was man lernt. Man sollte vor der eigenen Haustüre kehren. Und sicherlich verkaufen sich eigene Fehler nicht so gut, aber es zeigt dann doch menschliche Größe, auch ab und zu mal zu dem ein oder anderen eigenen Fehler zu stehen. Und es würde die Menschen nahbarer, wählbarer und sympathischer machen.
Ich denke mir in so einer Situation relativ häufig, denke ich über das eine Lied von The Wise Guys nach, das heißt Danke. Das ist auf dem Album Klartext. Das ist sehr empfehlenswert. Und da gibt es auch die eine Textzeile, Danke an all die Leute, die in bester Laune vor der eigenen Haustür kehren.
Ja.
Und der Punkt ist nicht nur, dass man dann vor der eigenen Haustür kehrt, sondern das auch mit bester Laune macht. Und das ist das Entscheidende.
Ja,
dass man es nicht nur macht, weil es gut ankommt, sondern weil man es ja so meint.
Ja, es hätte halt den positiven Nebeneffekt, dass es gut ankommt, dass es einen persönlich weiterbringt und halt, dass es einige gute weitere Dinge mit sich brächte. Aber lass uns das jetzt nicht zu weit plattwalzen. Nochmal kurz zu den Fliegen. Ich habe in dem Zusammenhang einen schönen Spruch gelesen neulich, ich meine, es war Made My Day oder so eine Seite, wo eine in meinen Augen geniale Idee zur Debatte gestellt wurde und ich möchte alle, die sich über ethische Werte hinwegsetzen und einfach blind irgendwelche Viecher miteinander kreuzen, doch ermutigen, da mal drüber nachzudenken einen Moment. Es brachte jemand die phänomenale Idee, doch einfach Mücken mit Glühwürmchen zu kreuzen, dann wüsste man im Dunkeln, wo man hinschlagen muss.
Hat er jetzt nicht gesagt, aber irgendwie. Naja, es gibt ja genug Leute, die einfach, also ich gehöre auch zu denen, mittlerweile nicht mehr, weil ich Oropax trage nachts. Aber ich konnte nicht wieder einschlafen, sobald ich die Mücke einmal gehört habe. Ist nicht möglich gewesen.
Ja, ich habe ja auch die ganze Zeit so ein Phantomsummen, obwohl in dem Zimmer jetzt eigentlich also maximal noch eine kleine Mücke ist oder so, aber ansonsten habe ich ja auch alles vertrieben. Ich bin in meinem Schlafzimmer, da dulde ich keine Mücken oder Fliegen.
Hast du da ein Phantom der Oper summen? Weißt du, weil du Sänger bist, weißt du, das ist witzig.
Ja, schon verstanden. Ja, der kann ja fast mit meinem schlechten Wortspiel der Woche mithalten.
Dann geht's mal los damit.
Ja, das ist ein eigenes. Wir haben ja schon öfter drüber nachgedacht, dass wenn sollte, falls ich irgendwann mal in den Genuss eines Privatjettes komme, dass du denn dann fliegen würdest, natürlich. Versteht sich von selbst. Und jetzt ist die Frage, wie würde dieser Jet heißen?
Städtjet.
Das? Ich dachte eher an Privatstädt. Ja,
kam mir keine schlechte Idee.
So. Ja, sollten wir so machen. Finde ich gut. Sag mal, aber so eine Flasche Sekt wird dann nicht über Flugzeuge gehauen, oder? Wenn die getauft werden, das ist doch wahrscheinlich eher nicht so zuträglich, der Außenhülle, wenn da so eine Glasflasche gegen gedonnert wird.
Richtig, das nennt sich dann Impact Damage. Wenn das passiert, Foreign Object Damage und
wird dann auf dem Display als teurer Vogelschlag angezeigt.
Gezeigt, genau. Aber was tatsächlich passiert ist, dass die Flasche Sekt ausgesprüht wird quasi. Das wird immer mal gemacht.
Ah ja.
Aber da muss man auch vorsichtig sein, weil in so einem Flugzeug relativ viele Öffnungen sind, wo man jetzt nicht unbedingt auch mit dem Enteisungsfahrzeug reinspritzen muss. Ja. Da passen die schon auch auf.
Gut. Wo wir jetzt einmal beim Fliegen sind, gibt es eigentlich irgendwelche Flugmythen, die du gerne mal aufklären möchtest? Also ich denke da so an, wobei das jetzt kein wirklicher Flugmythos ist, aber was eigentlich die Mehrzahl von Mythos? Ist das Mythen oder Mythoi?
Mythen.
Auf Griechisch Mythoi möglicherweise?
Ja, griechische Mythen heißen die doch immer, diese Bücher.
Ja, aber wie ist die griechische Mehrzahl von Mythos?
Soll ich dir mal was sagen?
Das weißt du nicht.
Das weiß ich nicht und es ist mir Schnuppe.
Mich interessiert es tatsächlich, da habe ich nachher noch was Interessantes, aber da von Epos, die Mehrzahl ja Epoi ist, müsste ja von Mythos, streng genommen die Mehrzahl auch, Mythoi sein, aber egal, das finde ich raus, das trage ich nach. Also Flugmythen, ich dachte da, Gott, oh Gott. Ich dachte da eben an Mythen in Richtung Bermuda-Dreieck. Das kennt man jetzt eher aus der Schifffahrt. Gibt es da sowas, so Sachen, die man komplett meidet, Dinge, die du aufklären willst, wo sich so Legenden drum ranken oder so?
Das ist immer dann interessant, wenn man mit so einer Legende konfrontiert wird. Ich wurde lange nicht mit solchen Legenden konfrontiert. Erstens, weil ich relativ wenig jetzt mit dem tatsächlichen Fliegen zu tun hatte in letzter Zeit. Und weil die Leute nicht so viel geflogen sind. Was das Bermuda-Dreieck betrifft, es gibt scheinbar dort Strömungen, was Schiffe betrifft, und gehen ja auch immer, also ganz selten, aber es gehen ja auch Flugzeuge verloren. Das passiert, ist dort auch passiert, aber ganz, ganz selten. Also, soweit ich weiß, hat das für die Luftfahrt keinerlei Relevanz.
Ich bilde mir auch ein, dass ich mal gelesen habe, dass das Bermuda-Dreieck vor allem deswegen so gefährlich, vor allem für Seeleute ist, weil dort irgendwie drei verschiedene Strömungen aufeinander prallen und deswegen
genau.
Es da Schwierigkeiten gibt.
Natürlich können durch diese Strömungen auch gefährliche Winde entstehen, ja, erstmal durch Temperaturunterschiede. Dadurch entstehen ja die meisten Verwirbelungen und das ist natürlich fürs Fliegen dann wieder schlecht. Aber ich spekuliere gerade, also ich kenne keine Daten dazu, dass es im Bermuda-Dreieck häufiger zu Unfällen kommt als in anderen oder zu Verlusten als in anderen Regionen. Aber was auch ein Mythos ist, unter Aerodynamikern, den ich mal eben ausräumen möchte, es wird den Leuten immer erklärt, dass der Weg über die Tragfläche auf der Oberseite länger ist als auf der Unterseite.
Du meinst, das stimmt. Der Weg des Windes?
Der Weg der Luft, ja, von vorne bis hinten, von der Tragfläche, genau. Der ist obenrum länger als untenrum. Und die müssen sich am Ende wieder treffen. Und deshalb muss es der Wind obenrum schneller fließen als untenrum. Und deshalb hast du oben die schnellere Geschwindigkeit, was später dazu führt, dass du dort einen geringeren Druck hast als unten. Das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Weil wenn du und ich uns bei dir zu Hause verabreden, du allerdings aus der Innenstadt kommst und ich aus Döbeln, dann heißt das nicht, also als du aus der Innenstadt von Leipzig kommst und ich aus der Innenstadt von Döbeln, dann heißt das noch lange nicht, oder beziehungsweise wenn ich über Döbeln fahre aus der Innenstadt, bla bla bla, jetzt sind alle los. Nein. Keiner hat verstanden, was ich sagen will. Es stimmt nicht. Und es ist auch uninteressant. Und deshalb höre ich jetzt damit auf.
Ja, uninteressant nicht, aber du kommst nicht zum Punkt. Also du willst damit sagen, der Wind ist gleich schnell und der trifft sich hinterm Flügel.
Er ist nicht gleich schnell, aber Aha. Der Grund ist nicht, dass der Wind oben die längere Strecke hat als unten.
Sondern dass er schneller
ist. Das sind andere Gründe.
Dass er schneller ist.
Richtig. Es ist noch nicht, das wissen tatsächlich relativ wenige, es ist noch nicht vollständig geklärt, warum der Flugzeug überhaupt fliegt. Also man kann es berechnen und auch experimentell ermitteln, aber es ist noch nicht in einer Theorie komplett, also nicht in einer abschließenden Theorie komplett formuliert. Es gibt viele Theorien, die den Auftrieb betreffen, aber es gibt in jeder Theorie einen Haken, der mit der Realität nicht übereinstimmt. Man kommt schon sehr, sehr nah ran, aber man kann es noch nicht genau sagen, man kann es noch nicht exakt vorherrechnen. Deshalb gibt es immer noch Windkanaltests, weil man es nicht exakt bestimmen kann.
Das klingt ein bisschen wie die 27 Milliarden Thesen zum Funktionieren der menschlichen Stimme. Also wie das Prinzip funktioniert, menschliche Stimme ist schon klar, aber so Gesangstechniken, da gibt es ja so viele, wie es Menschen gibt, gefühlt. Das ist ähnlich. Also man kann sich dem nur nähern, was da absolut sinnvoll ist, aber am Ende funktioniert jede Stimme dann doch individuell und man kann es nicht pauschalisieren. Es ist wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar, weil bei euch die Wissenschaft da relativ eindeutig zu Lösungen kommen kann, am Ende irgendwann möglicherweise. Wenn ausgeforscht ist, das ist wahrscheinlich beim Singen ein bisschen anders, weil es doch muskulär nicht pauschal zu beantworten ist, die Frage. Ja, aber nicht unspannend, nur ein bisschen umständlich erklärt vielleicht. Das jetzt als pädagogisches Feedback.
Ich war auch eigentlich eher so ein bisschen als Witz gemeint, dass ich da quasi einen Mythos draus mache. Ihr müsst jetzt lachen, bitte.
Aha.
Danke. Aber tatsächlich weiß man, es fliegen doch ein kleines bisschen auch immer noch Magie. Aber wenig. Aber
Magie?
Es gehört
Magie?
Auch dazu. Ja, Magie.
Magie.
Magie habe ich übrigens gehört, weil er Italiener war.
Magie. Ja.
Ja. Der Gründer von Magie.
War der Italiener? Was? Anders. War der Gründer von Magie Italiener?
Soll so gewesen sein. Deshalb heißt es eigentlich Magie.
Wie hieß der dann? Ernesto Magie?
Dachte ich, ja.
Oder Erasco.
Hat er jetzt nicht gesagt.
Hieß Erasco Maggi. Ach, oh Mann. Manchmal habe ich echt einen Schaden. Schneller Themawechsel.
Julius Maggi. Nee, es ist Blödsinn. Es kommt tatsächlich aus der Schweiz. Allerdings kann es ja trotzdem sein, dass es aus dem österreichischen Schweiz kam. Aus der österreichischen Schweiz kommt.
Aus der österreichischen Schweiz?
Ja. Herrgott, nochmal aus der italienischsprachigen.
Eieiei. Ei, ei. Oh, wo soll das noch hinführen heute? Wir reden uns heute wieder um Kopf und Kragen. Es ist etwas passiert, Stett, es ist etwas passiert, worauf die Welt gewartet hat. Endlich, endlich, endlich gibt es Übertreibungen, Panikmache und andere Dinge, auch im Fernsehen. Die Blödzeitung hat einen eigenen Fernsehsender. Ist es nicht großartig? Wirklich. Doch, endlich.
Nein.
Endlich.
Nein.
Und in dem Zusammenhang, ich will da jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten, das kann sowieso jeder für sich selber entscheiden, ob das so schön ist, da so eine selbstgefällige Zeitung oft in der Glotze zu haben. Aber findest du es nicht auch immer sehr optimistisch, wie die mit Superlativen um sich werfen? Also im Jahr 2021, es ist jetzt ein Fünftel dieses Jahrhunderts rum, von einer Jahrhundertflut zu sprechen, gerade im Angesicht des Klimawandels, der ja nicht aufhört, halte ich doch für etwas sehr optimistisch.
Erstens das, zumal man ja auch schon 2002 von einem Jahrhundert Hochwasser gesprochen hat.
Ja.
Und es scheint ja jetzt schlimmer zu sein als 2002. Wie kann ich denn 2002 am Beginn eines Jahrhunderts sagen, dass es eine Jahrhundertflut ist? Es muss dafür irgendwelche Definition geben, was eine Jahrhundertflut ist. Und man kann ja auch sagen, das ist quasi das Jahr, 100 Jahre zurückgerechnet, so eine gleitende Jahrhundertflut quasi, dass ich nicht sage, von 0 bis 99 ist das Jahrhundert, sondern halt immer von dort, wo ich bin, ein Jahrhundert zurückgerechnet oder 50 Jahre zurück und 50 Jahre vor, man weiß ja nicht. Ja.
Naja, weißt kann du, ja auch sein. Was einen vor diesem Glatteis halt schützen würde, sich jedes Jahr korrigieren zu müssen, denn streng genommen könnte es ja jedes Jahr mehr regnen, ja. Wäre einfach das nur Flut zu nennen.
Oder enorme, schlimmes, menschenvernichtendes Hochwasser.
Zum Beispiel.
Ja. Existenzenvernichtendes Hochwasser.
Das ist tatsächlich eigentlich das Tragische, weil Existenzen vernichten in dem Fall ja wirklich nicht nur Material ist, was auch krass ist, wenn jemand sein ganzes Leben gearbeitet hat, um sich halt ein Haus hinzubauen, sondern es kostet wirklich Leben. Und das ist halt wirklich... Ja. Schon irgendwie eine ziemlich uncoole Geschichte. Und Karl Lauterbach, von dem ich eigentlich tatsächlich trotz aller mahnenden Worte sehr viel halte, weil ich tatsächlich auch eher der Riege angehöre, lieber einmal zu viel vorsichtig gewesen und dafür am Ende leben, als einmal zu viel aufs dünne Eis gegangen und dafür eingebrochen und abgesoffen. Der meint, es wird zuerst in 50 bis 80 Jahren besser werden, egal wie wir uns verhalten. Also selbst wenn wir es schaffen, den Klimawandel abzuwenden, werden wir das wahrscheinlich, die Auswirkungen gar nicht unbedingt mehr aktiv selber merken, sondern eher unsere Kinder.
Das ist das Problem. Und wenn man dann anfängt zu sagen, ja, darum können sich die anderen kümmern. Es kann passieren, dass wir das noch mitkriegen, aber die das entscheiden, kriegen es sicher nicht mehr mit.
Nee, das ist richtig.
Und das ist eines der Probleme, weshalb auch relativ stiefmütterlich einer der Probleme, warum das stiefmütterlich behandelt wird.
Ja, ich glaube, das ist das hängt auch einfach damit zusammen, es wird ja immer so gerne ausgespielt, Wirtschaft gegen Klima. Und die Wirtschaft ist was, in der wir im Moment leben. Und das Klima, gerade so dieser Klimakipppunkt, wo dann möglicherweise irgendwas nicht mehr zu retten ist, der fühlt sich ferner an und die Wirtschaft wesentlich näher. Und das ist wieder dieses Phänomen, ja, was mich selber nicht direkt betrifft oder scheinbar nicht direkt betrifft, darum kümmere ich mich nicht so. Das ist ein bisschen wie diese Leitkisten in Afrika. Also Daniel erzählt es neulich, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber dass bis vor kurzem keine einzige europäische Impfdose den afrikanischen Kontinent erreicht hat, was die Corona-Impfung angeht. Und das ist halt echt krass, wenn man sich überlegt, dass wir halt wirklich eigentlich, ich glaube, da, ich weiß nicht, wer es war, aber hat halt gesagt, wir sind erst sicher, wenn alle sicher sind. Und das gilt halt fürs Klima im Prinzip genauso. Wenn wir nicht alle mitnehmen, wenn wir nicht alle mitziehen und irgendjemand muss anfangen, nur weil auch gerne das Argument kommt, naja, aber es gibt ja Länder, die sind viel schlimmer und Deutschland macht da bloß 2% der Weltemissionen aus. Mag alles sein, aber irgendwer muss anfangen und ein Trend muss gesetzt werden und irgendjemand muss dann halt auch mal sagen, okay, so geht's nicht und dann hofft man einfach, dass andere Länder nachziehen. Anders wird es nicht funktionieren. Wenn jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt, dann stehen wir in 50 Jahren immer noch da und fragen uns, was hätten wir anders machen sollen.
Nee, fragen wir uns nicht, weil wir es wissen, was wir hätten anders machen sollen. Ich würde jetzt mal noch eine Sache dazu sagen, die mir entfallen ist. Also lasse ich das. Ach ja, doch, ich möchte Stellung nehmen zu einem Punkt, zu dem ich wahrscheinlich schon mal Stellung genommen habe. Nämlich in einem anderen Podcast und leider in einem, den wir eigentlich ganz gut, also den meine Frau und ich schätzen, nämlich in einem der Zeit-Podcasts von Die Zeit, von der Zeitung, die machen sehr viele Podcasts, ja, wurde gesagt, ja, und dann müssen sich eben auch mal die Leute auf dem Land zusammenreißen und sich diesen Luxus des Autofahrens nicht immer hingeben. Finde erstens den Fehler und zweitens suche die Frechheit. Es ist kein Luxus, auf dem Land Auto zu fahren. Im Gegenteil, es ist ein Muss. Du kommst schlicht und ergreifend an vielen Stellen nicht ohne Auto aus. Du kommst nicht voran. Kommst nicht, also Elisa kommt nicht auf Arbeit mit den Öffentlichen. Das geht nicht, der erste Bus kommt nicht rechtzeitig. Und dann bräuchte es jetzt mehr als 2 Stunden. Mit dem Auto sind es halt keine halbe Stunde. Und das ist ein großes Problem. Und das zeigt ziemlich genau, was auch das Problem im Umweltschutz ist, dass es also Maßnahmen geschaffen werden ohne Alternative.
Ja.
Also dass man beispielsweise, es ist nur ein Beispiel, dass es den Spritpreis anzuheben, ohne eine Alternative zu schaffen. Das geht nicht. Also da muss ein bisschen mehr passieren. Und das ist beim Fliegen, deshalb, um auch unserem Podcast ein bisschen gerecht zu werden, ähnlich. Man kann schlicht und ergreifend relativ schwierig Interkontinentalflüge, die den größten Anteil der CO2-Emissionen haben im Flugverkehr, kannst du relativ schlecht ersetzen durch eine andere Alternative, außer nicht zu fliegen oder nicht zu reisen.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Also natürlich sehe ich die Notwendigkeit auch und die Infrastruktur ist nicht gut genug ausgebaut, vor allem eben auf dem Land. Damit eben auch so Landeier wie ihr da wieder nach, ne, und reinkommen und überhaupt. Nö.
Also wir kommen schon, aber es ist wirklich sehr aufwendig, also wirklich ultra aufwendig.
Das ist das eine und dann, ja, also es muss halt irgendwie alles betreut funktionieren, aber da malen halt unsere Mühlen sehr langsam, was sowas angeht. Das ist genau dasselbe, es kommt auch immer wieder das Argument, es gibt, und das sehe ich auch völlig ein als valides Argument, es gibt einfach zu wenig öffentliche Toiletten, auf die man gehen kann, die kostenlos sind. Und sie müssten ja nicht mal kostenlos sein, selbst wenn es 50 Cent kostet oder 20 Cent. 70 Cent finde ich schon wieder eine Unverschämtheit. Liebe Grüße an Sanifair. Das ist halt schwierig, ne? Du musst irgendwie gucken, dass du die Leute halt auch, dass du den Leuten halt auch eine Anregung gibst, warum sie vom Auto weggehen und das eben nicht durch Verbote, sondern durch Alternativangebote. Wenn du eben jetzt bei meinem Beispiel als Künstler darauf angewiesen bist, pünktlich beim Konzertort zu sein, dann kannst du es dir halt nicht leisten, dass der nächste ICE ausfällt, sondern dann musst du halt damit auch planen können, dass das funktioniert. Und selbst wenn irgendwas auf der Strecke ist, dann muss es da irgendwie eine Möglichkeit geben, von A nach B zu kommen, trotzdem einigermaßen in der Zeit und nicht mit 5, 6, 7, 8 Stunden Verspätung oder gar nicht. Das sind halt Sachen, die funktionieren dann nicht. Man muss sich darauf verlassen können. Könnte man jetzt das Argument wieder bringen, gut, aber man kann ja auch im Stau stehen, das ist richtig, aber im Stau kann ich selber entscheiden, jetzt fahre ich ab, jetzt versuche ich eine andere Route. Du bist dem nicht ausgeliefert und wenn die Bahn festlegt, ja, das ist es jetzt und es gibt keinen Ersatzzug, dann stehst du da und hast ein Problem. Und das sind so Sachen, die müssen mitgedacht sein, finde ich, wenn sowas angeboten wird. Und ich denke auch, da sollten wir den Dialog nicht verlieren, weil ich glaube, das wird das Entscheidende sein und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, am Ende alle im Sinne des Klimawandels mitzunehmen, weil sonst gibt es dann auch wieder eine Frontenverhärtung, wie man es ja jetzt auch schon im Wahlkampf leider phasenweise mitbekommt, dass die einen sagen, wir wollen damit eigentlich gar nichts zu tun haben, wobei sich das eigentlich nach der Katastrophe jetzt kaum noch jemand leisten kann, das wirklich so zu sagen. Oder halt die anderen, die sagen, wir müssen das so machen auf Biegen und Brechen, egal was dabei nicht mehr geht oder was andere tun. Also es muss ein Dialog bleiben und wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Punkt.
Amen.
Dann hat sich eigentlich, haben sie wahrscheinlich meine drei Dinge eigentlich schon fast gegessen, aber die stelle ich jetzt trotzdem, weil sie gerade noch ins Thema passen. Stellt drei Dinge, die du der Politik gerne mal sagen würdest.
Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, was mich ein kleines bisschen ärgert und was mich nicht nur ein kleines bisschen ärgert, sondern was mir regelrecht Kopfzerbrechen macht. Weil ich nicht politisch reden kann, kann ich der Politik nicht Dinge sagen.
Das ja gut, aber du könntest ja, also jetzt mal unabhängig von irgendwie einer Zufriedenheit oder einer Unzufriedenheit mit Dingen, könntest du ja sagen, was dir wichtig wäre, eben zum Beispiel in Bezug aufs Fliegen oder so. Da hast du ja gerade angedeutet, verschiedene Punkte.
Ja, also das, was ich gesagt habe, man darf nicht Umweltschutz zulasten von Leuten machen, die gar keine Chance haben, mitzumachen sozusagen. Wenn ich jetzt aufs Auto angewiesen bin, kann ich den Umweltschutz nicht mitmachen. Es wird schlicht und ergreifend nur teurer. Ich will die Umwelt schützen, ich kann aber nicht, weil die entsprechende Gegenmaßnahme nicht für mich erreichbar ist. Und dafür werde ich noch bestraft. Ich will mehr Zug fahren, aber ich kann mit dem Fahrrad aktuell zum Zug fahren, kein Problem, das mache ich die ganze Zeit. Ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit, es sind aber 14 Kilometer eine Strecke. Und das kann ich, glaube ich, mit 40, 50 dann irgendwann nicht mehr. Und es gibt genug, die hier sind, die es nicht können. Und ich mache es jetzt auch gerne, aber es gibt auch Situationen, wo das halt nicht möglich ist mit dem Fahrrad. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Und wenn ich nicht die Möglichkeit bekomme, ich rede jetzt von mir und ich rede aber bestimmt auch für viele andere, am Umweltschutz teilzunehmen, nützt es erstens der Umwelt nichts und zweitens schadet es nur meinem Geldbeutel. Das heißt, es muss da Alternativen geben. Zweite Sache, bitte macht Politik auch für uns, für unsere Generation. Die Wahlberechtigten sind deutlich älter als im Durchschnitt als unsere Generation bis 30. Und wir sind allerdings die, auf die das jetzt eine enorme Auswirkungen haben wird später. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Diese werden aber quasi von einer Mehrheit getroffen, die das gar nicht mehr großartig interessiert, wenn man es mal deutsch sagt. Und es ist deshalb auch wichtig, dass es auch für uns zukunftsträchtige Lösungen gibt. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist vorher schon angeklungen. Ich kann es jetzt gerade nicht nochmal genau sagen.
Würde ich nur eigentlich ergänzen um den Punkt, den ich vorhin schon angerissen habe, steht zu Fehlern. Weil, also, das ist eigentlich das, was ich gerne jedem Politiker mal sagen würde, weil nichts ist stärker, als sich hinzustellen und zu sagen, ich habe da falsch gelegen, wir müssen das irgendwie gucken, ob wir das gerettet kriegen. Und das würde auch wirklich niemandem den Zacken aus der Krone brechen und es würde keiner deswegen weniger gewählt werden. Das ist eben genau der Punkt. Die Leute machen Versprechungen, die sie am Ende nicht halten und wundern sich, dass sie am Ende die Stimmen nicht bekommen. Statt wirklich zu gucken, wie kann ich nahbar sein, wie kann ich eine Verbindung zu Wählern aufbauen, wie kann ich wirklich als Politiker den Menschen das Gefühl geben, ich stehe für sie für etwas. Anstelle von, ich stehe für ein Parteiprogramm, mit dem sich wahrscheinlich gar nicht jeder zu 100%, also mit Sicherheit gar nicht jeder zu 100% identifizieren kann und habe dann auch noch den Anspruch, fehlerlos zu sein. Das ist schwierig. Ich sehe eine Tendenz, dass das immer mal und immer öfter passiert jetzt, dass dazu auch mal gestanden wird, aber ich würde mir das breiter in der Politik wünschen. Das vielleicht als drittes, dann haben wir jetzt zusammen drei Dinge zusammengetragen und können die Politik für heute abhaken. Das war heute relativ ausführlich, so ausführlich sind wir sonst nicht. Aber es gibt ja auch einen Anlass. Stett, wie wäre dein Künstlername?
Stett.
Stett.
Ja, ich habe ihn auch überall dort, wo ich das angeben muss, entsprechend angegeben. Ich sollte sogar mal einen Fliegernamen angeben.
Ein Fliegernamen?
Und ich habe, ja.
Was ist denn ein Fliegername?
Ich kann jetzt nicht weiter dazu sagen, wo ich das angeben musste, das darf ich nicht sagen, aber ich musste einen Nickname, einen Fliegernamen angeben.
Geil.
Also so auch so eine Art Spitzname und da habe ich auch diesen angegeben.
Auch wenn du nicht sagen darfst, wo das war, aber ist der dann Stett oder ist das dann Stett?
Es ist Stett.
Guck an.
Und wenn man es jetzt auf Englisch schreiben müsste, würde man es mit S-H-T-A und D schreiben.
Stett.
Und das würde es ziemlich genau dann auch wiedergeben.
Sehr gut. Ich habe es vorhin angedeutet, von wegen Rechtschreibung. War es Rechtschreibung? Wie kamen wir darauf? Irgendwas hatten wir vorhin. Wie waren wir denn? Wie kamen wir denn? Ich habe nämlich neulich zufällig in einem anderen Podcast, der übrigens von sich fälschlicherweise behauptet, er ist der Einzige, der durchsendet durch die Sommerpause, weit gefehlt, aber das können sie nicht wissen, weil wir sind natürlich nur Leipzigs erfolgreichster Podcast und nicht deutschlandweit zweiterfolgreichster oder dritterfolgreichster Podcast wie dieser, nämlich Baywatch Berlin. Da hat Klaas-Häufer Umlauf im Nebensatz fallen lassen, dass es heißt, oder dass viele ja auch verwechseln, dass es nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern Schuster bleibt bei deinem Leisten heißt. Und das hat mich ziemlich ins Wanken gebracht, weil ich dachte, hä, das habe ich ja noch nie gehört. Wie ist das bei dir? Wie kennst du den Spruch?
Ich kenne beide nicht.
Hast du noch nie gehört, Schuster bleibt bei deinen Leisten?
Nee.
Wirklich nicht? Okay, nee. Dann ist es nur für mich eine Erleuchtung gewesen und für dich ist es halt neues Wissensmaterial. Das heißt ja so viel wie, man solle bei seinem Fachgebiet bleiben und nicht anfangen, 1000 Suppen nebenbei zu kochen. Ja, ist relativ klar. Fälschlicherweise dachte ich tatsächlich bisher immer, es heißt Schuster bleib bei deinen Leisten und habe das assoziiert mit irgendwie so Leisten, die rumhängen. Tatsächlich ist der Leisten, um den es aber geht, denn das heißt wirklich Schuster bleib bei deinen Leisten, ist der Leisten dieses Ding, wo der Schuster, also dieses schuhförmige Ömmel, auf das der Schuster da die Schuhe spannt und drumrum klebt. Das wusste ich nicht, ist neu, aber gut zu wissen, würde ich sagen. Und erleuchtet vielleicht auch den einen oder die andere an dieser Stelle. Ich hatte gesehen, ja. du hast die Leckerli rausgeschickt, gell?
Das habe ich gemacht, ja. Wer jetzt noch keins bekommen hat, der würde das auf dem Postweg entweder verloren gegangen sein oder, ich hatte die Adresse nicht, oder es ist mea culpa durchgerutscht.
Ja, aber was ich gesehen habe, wirkte so, als hätten alle Verdächtigen ihre bekommen, was ich gesehen und gehört habe.
Ich habe ja vorhin schon angeklingen lassen, es gibt jetzt eine neue Runde, wo man sich wieder eins verdienen kann. Und zwar ist es zweistufig. Und zwar, man möge etwas dazu sagen, was man sich unter Urlaub vorstellt. Was man da alles haben kann, was das alles sein kann.
Boah, ey, da sehe ich gerade was richtig Unangenehmes vor mir,
okay,
wenn ich so näher drüber nachdenke.
Das ist die Stufe 1. Und wenn es tatsächlich auch Leckerli geben soll dazu, also tatsächlich auch was Essbares, dann müsste man noch ein Bild mitschicken, wie das aussieht, was man sich da vorstellt.
Boah, du bist ja, also ich bin mir nicht sicher, ob du damit jetzt gerade nicht dir einen Teufel in die Tasche nähst mit der Aussage. Gibt's das eigentlich als Spruch? Oder soll ich den beibehalten?
Behalt den bei.
Also ich glaube, das könnte unangenehm werden, wenn da wirklich alle assoziativen Geschichten bei dir ankommen am Ende. Aber gut, das ist ja dein Bier. Die Zusendungen gehen ja dann an dich. Das hat ja mit mir nichts
zu tun. So ist es.
Ich habe übrigens eine herrliche Beschwerde bekommen wegen Urheberrechtsverletzung auf meinem YouTube-Kanal, weil ich dort eine Werbung für meine CD gemacht habe.
Okay. Und also, von wem hast du die bekommen?
Das weiß ich nicht, wer das war. Ich weiß bloß, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass ich bei der Werbung meiner CD meine Musik verwendet habe, was ich schon wieder irgendwie eine sehr lustige Metaebene finde. Aber gut.
Und wie gehst du damit jetzt um?
Ja, gar nicht, da ich das Video nicht monetarisieren möchte und auch nicht monetarisiert habe, sprich keine Werbeeinnahmen davon haben will, lasse ich da so stehen, wie es ist. Das hat keine Relevanz, glaube ich, keine Konsequenz. Wir sind nächste Woche auf Tour wieder. Und zwar so richtig lang.
Das habe ich gesehen, ja.
Richtig lang. In dem Zusammenhang mache ich gleich auch noch ein bisschen Werbung zuvor, aber wir sind am, was ist denn heute, Freitag, morgen am Samstag, also im Prinzip von euch aus gestern oder noch eher, sind wir in Maulbronn und singen da. Am Sonntag fahren wir weiter nach Gstaad, singen am Montag beim Gstaad Festival in der Schweiz, zusammen mit Daniel Hope an der Violine und Simon Crawford Phillips am Klavier ein Konzert beim Festspielen gestartet, beim Festival. Sind dann in Leipzig kurzzeitig, proben mit Nils Mönkemeyer, einem unfassbar guten Bratschisten, mit dem wir dann nach Neubrandenburg fahren, dort in der Kirche bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern Konzert spielen, bevor wir dann weiterfahren nach Ludwigslust und in Ludwigslust am nächsten Tag Konzert spielen. Dann fahren wir danach wieder zurück nach Leipzig, wo ich am nächsten Tag bei einer Hochzeit im privaten Rahmen singe. Und am Sonntag ist Mainz, da sind wir mit Amakord nochmal unterwegs und an dem darauffolgenden Montag fahre ich in Urlaub. Juchai.
Das habe ich jetzt nicht alles mitgeschrieben, aber das kann man doch bestimmt auf deiner Website nachlesen.
Kann man alles nachlesen. Ich glaube, Start habe ich da noch nicht nachgetragen. Mal gucken, ob ich das noch mache vor Montag. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil ausverkauft ist es sowieso. Und zusätzlich ist am Sonntag, Ja, gut, es ist die Frage, ob sich die Werbung dafür so richtig lohnt. Ja, wobei doch, ich glaube schon, weil das Konzert wird länger abrufbar sein. Wir haben in Dresden ein Konzert aufgezeichnet bei dreamstage.live. Das kostet lediglich $9,99 und ist in Zusammenarbeit mit Simply Saxony, so geht sächsisch, entstanden. Und dieses Konzert hat den unfassbar netten Vorteil, dass sämtliche Einnahmen zugunsten der Künstler gehen, und zwar 100%. Das heißt, mit jedem verkauften Ticket unterstützt ihr direkt am Akkord in diesem Falle. Witzigerweise, ohne dass ich davon wusste, machen wir so ein bisschen Cross-Promo hier, ist das Ensemble meines Bruders ungefähr 2 Wochen später auf genau derselben Plattform und die machen auch noch ein Konzert, Ensemble Nobiles. Auch da kann man sich mal um Tickets bemühen. Die Konzertausstrahlung ist in unserem Falle jetzt eben am Sonntag. Das Konzert bleibt aber, ich meine, eine Woche noch online. Das heißt, man kann es noch nachgucken, wenn man darauf Lust hat oder hätte.
Bitte in die Shownotes den Link.
Den Link knall ich euch mit Anlauf in die Shownotes. Ist aufgenommen im Albrechtsberg in Dresden. Sehr schön, sehr schöne Location. Ja, ansonsten, was gibt's zu sagen? Wenn wir einmal beim Werbeblock sind, ihr habt ein Konzert mit dem Kollegium Tumanum, auch am Sonntag, ne? Ah, gut, das ist mit Werbung jetzt schwierig, aber sag doch.
Ich wollte es letzte Woche sagen. Ich wollte es letzte Woche gerne schon sagen, dann habe ich es aber vergessen.
Aber dann sag doch trotzdem noch was zu eurem Konzert und wie viel Spaß ihr gehabt haben werdet.
Wir werden sehr viel Spaß gehabt haben werden. Es ist ja relativ unklar, wie viele Menschen kommen, weil man es nicht so gut abschätzen kann wie sonst, weil sich das Konzertgehverhalten enorm verändert hat in den Menschen und dass die Integration der Kultur in den Alltag hat sich verändert, weil man nicht mal eben noch abends zum Konzert geht, weil man es einfach nicht mehr so im Kopf hat. Deshalb sind wir da gespannt, wie gut es besucht sein wird. Bescheid wissen ja relativ viele, hoffentlich. Wurde ja Werbung gemacht, du hast es ja auch mitbekommen. Und wir sind ja, werden dann in der alten Messehalle gewesen sein. Und zwar Halle 14, das ist der Pavillon der Hoffnung.
Passt auch.
Und
passt auch.
Ja.
So für so ein erstes Konzert wieder, Pavillon der Hoffnung, hoffen wir, dass alles offen bleibt, etc.
Absolut. Pp. Richtig. Und das ist auch die Generalprobe für das Konzert am Sonntag. Die ist öffentlich und am Sonntag sind wir in unserem quasi mittlerweile Heimathafen der Nathanaelkirche Leipzig, Lindenau, und das wird tatsächlich am Ende von der Rüstzeit sein von der Gemeinde, weshalb wir auch vermuten, dass da doch einige dann noch kommen. Jedenfalls wird es tatsächlich musikalisch auch relativ gut, weil es doch Johannes mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür hat, was der Chor braucht, was man als Chorleiter braucht, und es den Leuten vor allem ultra viel Spaß macht und der Chor ist sehr, sehr dankbar, auch Chorleitern gegenüber. Ich habe auch eine Probe geleitet, das habe ich ja erzählt letztes Mal, und das ist entsprechend auch im Konzert so und das macht den Chor auch immer besser, dass die Leute sehr viel Spaß haben und auch motiviert sind, sich selber nochmal hinzusetzen, was zu machen, wenn sie merken, es klappt nicht richtig.
Ja.
Und das ist, merkt man, das wird man im Auftritt gemerkt haben.
Es steht und fällt viel mit einem guten Dirigenten tatsächlich oder einer guten Dirigentin.
Naja, nicht nur Dirigent oder Dirigentin, sondern auch Chorleitung. Also das ist ja das eine, man kann dirigieren, das ist das eine, aber das sind nur die 10% von der Arbeit, wie wir wissen, von Chorleitern. Und da gehört nicht nur die Organisation dazu, sondern auch in der Probe die Chorleitung zu machen. Da musst du ja wirklich die Leute auch dazu bringen, dass es vorangeht, dass sie es lernen. Da gehört auch sehr viel pädagogische Kompetenz dazu.
Das ist richtig.
Auch bei Erwachsenen.
Ich bin ja so ein bisschen hibbelig gerade, ehrlich gesagt, weil ich...
Du musst los?
Nee, ich muss nicht los, das ist gar nicht der Punkt, aber ich habe noch eine Stunde Zeit, theoretisch, aber wir machen jetzt hier keine 2-Stunden-Folge, oder? Eher nicht. Aber ich werde heute das erste Mal und ihr werdet dann ja vermutlich gesehen haben, wie es gewesen sein wird. Oh Gott, es wird immer schwieriger mit den Zeitformen. Ich werde heute zum ersten Mal einen Instagram-Livestream machen, bezogen auf meine CD, und da ein bisschen ein Question and Answer machen. Und das, was mich daran ein bisschen stresst, ist erstens, dass ich noch nie einen Instagram-Livestream gemacht habe und hoffe, dass das technisch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, das ist nicht das Spektakuläre. Aber was mich tatsächlich nervös macht, ist, dass ich es auf Deutsch und auf Englisch machen werde. Und das habe ich noch nie gemacht und hoffe, dass mein Englisch mittlerweile ausreicht, um sowas auch auf Englisch wegmoderieren zu können. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt.
Jetzt kommt ein ganz alter. But you know that your English is Already is a yellow from the egg and it goes.
Yes, it will. Oder ja. I will. Ja. Ich habe gehört, der Tomatenchor ist gerade auf Sommerreise. Und da wollte ich dich fragen, ob du noch eine schöne Sommerreise-Anekdote für uns hast, zufällig. Also wirklich zufällig.
Ich weiß, ich habe, glaube ich, schon der einen erzählt, wo ich vorbereitet war.
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja, die hast du erzählt.
Aber diese Anekdote gibt es. Und dann gibt es noch die eine, meine allererste Sommerreise, 5. Klasse. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt einen Namen sagen. Ich sag mal nur einen Nachnamen. Da sind wir in der Stadt gewesen im Norden. Und ich war zum allerersten Mal so richtig im Norden, ja, nördlich der Elbe.
Ist schließlich der Norden.
Ja. Herb. Und dort haben wir gesungen und waren in Privatquartieren. Und die besten Anekdoten kommen eh aus den Privatquartieren.
Auf jeden Fall.
Und da, in meinem allerersten Privatquartier im Norden, auf meiner allerersten Sommerreise, hieß die Quartiermodi, hieß Feddersen.
Wie bitte?
Also das heißt Feddersen. Also Feddersen, aber so richtig geil hat die sich auch vorgestellt. Hallo, Feddersen. Ich bin die Frau Feddersen. Und das war einfach so cool, da habe ich den ersten Eindruck vom Norden bekommen. Das
Renate! Ist der
ja, genau. Ich sag nicht mehr dazu, weil muss ja nicht jeder wissen, wo ich da war und wer da wohnt.
Ja. Gut, ja, schön. Haben wir das. Dann habe ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir sind ja auch schon wieder relativ lange am Quatschen hier. Sind schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Ja, sind wir schon dabei.
Oh nein.
Ja. Ich war ein bisschen frech heute in einer E-Mail, die ich beantwortet hätte. Ich habe ja grundsätzlich Verständnis für Rechtschreibfehler, prinzipiell. Weil ich selber auch nicht frei von diesen bin. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist vor allem, wenn die E-Mail schon ein, zweimal hin und her ging und es richtig war, wenn man den Namen der anderen Person falsch schreibt. Und damit meine ich nicht den Vornamen, weil das kann eigentlich bei meinem Namen nicht passieren, sondern den Nachnamen. Und vielleicht war es Absicht, vielleicht war es Schusseligkeit, keine Ahnung. Aber es ging um eine Konzertanfrage, die ich leider nicht wahrnehmen kann, weil ich ein anderes Projekt habe in der Zeit. Wo bei mir hinten das S im Nachnamen fehlte. Und dann habe ich trotz in der Antwortmail bei ihm einfach auch hinten den letzten Buchstaben im Namen weggelassen. Ich weiß nicht, ob die subtile Kritik auffällt, aber es war mir irgendwie ein inneres Bedürfnis.
Ist so eine Art passive Aggressivität.
Ja, naja, es ist ja harmlos.
Aber in dem Fall ja, nicht sehr schädlich.
Nee, deswegen, aber es war mir trotzdem, also ich wollte das nicht ganz unkommentiert lassen und habe lange überlegt, wie subtil man das machen kann und ich habe da vielleicht eine ganz gute Lösung gefunden. Egal. Ich hätte noch eine Empfehlung anzubieten, wenn du jetzt nicht vorher mit noch was anderem um die Ecke kommst, was du unbedingt loswerden möchtest.
Nein.
Wie war das? Sie haben 30 Jahre lang an einer Rennstrecke gelebt, haben Sie bleibende Schäden behalten.
Nein, 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 nein.
Jo, dann komme ich mit meiner Empfehlung. Eigentlich relativ simpel und aus gegebenem Anlass, weil ich das selber gerade machen lasse, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Einfach vor dem in den Urlaub fahren, so man denn mit dem Auto fahren muss, wie ich das tue, Kühlwasser und Ölstand einfach mal überprüfen lassen. Das kann nicht schaden, denn es macht nur unnötig Stress, wenn man dann mitten auf der Strecke liegen bleibt. Kann ich nur dringend empfehlen.
Empfehlung.
Und dann hätte ich also noch einen Heinz zum Schluss. Ja, der passt auch ein bisschen. Das war ein bisschen so eine Politfolge. Ein bisschen Politbüro war das heute, was wir hier gemacht haben.
Nein, das war nicht Politbüro. Das war eine Politfolge. Das möchte ich klarstellen.
Wird demnächst wahrscheinlich auch nicht mehr so. Vielleicht haben wir es ja geschafft, bis dahin dem Westen den Stöpsel zu ziehen und es wieder trocken zu legen und da ein bisschen Aufbauhilfe zu leisten. Wenn es dort irgendwie eine sinnvolle Organisation gibt, die dort Aufbauhilfe leistet, dann denke ich mal, werden wir da sicherlich auch noch einen Link durchgeben und da uns natürlich irgendwie in irgendeiner Form mit stark machen, sozial, wenn es geht. Das geben wir dann zu gegebener Zeit durch. Vorher noch der Heinz dieser Woche. Er passt auch insofern ganz gut, weil ja jetzt die letzte Schulwoche in Sachsen anbricht. Ich glaube, kommenden Freitag ist dann der letzte Schultag. Und insofern heißt der heutige Heinz in der Schule gegenüber. Sagt mir, ihr lieben Jungs, geschwind, wer wohl die beiden Großen sind, die denen, die reich und bezopft, erfolgreich auf den Busch geklopft, die man seit vorigem Jahrhundert studiert, versteht, liebt und bewundert, die wir durch Wort und Bilder kennen, wie mögen sich die beiden nennen? Ihr wisst es nicht, ihr dummen Bengels, die beiden heißen Marx und... Da meldet sich das Hänschen klein. Das können nur Marx und Moritz sein. In diesem Sinne.
Alles Gute.
Tschüss.